Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Der Begriff Bohem wird von der Netzenzyklopädie Wikipedia so definiert: Eine Subkultur intellektueller Randgruppen mit vorwiegend schriftstellerischer, bildkünstlerischer und musikalischer Aktivität und Ambition und mit betont un- oder gegenbürgerlichen Einstellungen und Verhaltensweisen. Zitat Ende. Der Rias wollte es genauer wissen. Am 3. Mai 1966 befasste sich der Sender mit der Berliner und Münchner Bohème in den ersten Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts. Auskunft als Zeitzeugen gaben der Schriftsteller Walter Mehring, geboren 1896, gestorben 1981, sowie kurz vor seinem Tod der Diplomat Walter Fuchs. Er lebte von 1888 bis 1966. Für den Rias stellten Werner Oehlschläger, Werner Wilk und Jens Luther die Fragen. Viel Vergnügen.
Herr Mehring, Sie haben nach dem Ersten Weltkrieg in Berlin gelebt, so bis 1921, aber später sind Sie auch noch lange Zeit hier in Berlin gewesen. Frage: Hat es damals in Berlin eine sogenannte Bohème gegeben?
Ja, es hat eine Bohème in Berlin gegeben, wie in Wien, wie in Prag, wie in London. In London, Wien, ja, aber es gab auch da eine Bohème und es hat eine in Rom gegeben und natürlich in Paris. Aber nun müssten wir uns allerdings über den Begriff Bohème klar werden.
Ja, wie würden Sie ihn definieren, damals?
Die Bohème ist eigentlich mit den Kaffeehäusern entstanden. Also das ist eine Tradition, die im 17. Jahrhundert zum ersten Mal durch den Kaffee überall eingeführt worden ist, als die Türken durch ihre Belagerung von Wien nicht nur den Kaffee, sondern auch dieses halbmondförmige Gebäck, den Kipfel oder Croissant mitbrachten. Und das griff dann auf London und auf Paris über. Die ersten Kaffeehäuser entstanden in Paris, von Türken gegründet, und in London von Türken gegründet. Zum Beispiel in London The Turk's Head, der Türkenkopf. Es sind alles immer wieder die charakteristischen Bezeichnungen. Nach Berlin kam es dann, als überhaupt Berlin anfing, eine Stadt zu werden.
Naja, Kaffeehäuser.
Das Coffeehouse.
Ja, das ist ja fast ein Schlagwort geworden, Bohème und romanisches Café. Aber die Bohème hat sich ja nun keineswegs nur auf das romanische Café beschränkt.
Ja, Sie meinen jetzt von Berlin gesprochen,
ja.
Aber keineswegs. Also das romanische Café kam ja überhaupt sehr viel später. Es ist eigentlich das Coffeehouse, von dem Macaulay geschrieben hat, es wäre die wichtigste literarische Institution, die es überhaupt in der Literatur gegeben hätte und die wichtigste Europas. In Berlin würde ich eigentlich, denn wir wollten uns ja darauf wohl beschränken, in Berlin würde ich sagen, es war das alte Café des Westens. Das war noch ein echtes Bohème-Café, das man ja auch deswegen Café Größenwahn nannte. Und dort ist eigentlich, jedenfalls zu meiner Zeit und bis an den Weltkrieg heran, alles versammelt gewesen, was damals zur Avantgarde gehörte, was also damals modern war. Heute ist es ja nun schon beinahe Literaturgeschichte geworden.
Ja, und dieses Café Größenwahn war, wenn ich Sie recht verstanden habe, eigentlich Ihr Revier damals.
Es wäre etwas übertrieben, als ich damals, 1911, da war ich also 15 Jahre, zum ersten Mal in das Café des Westens ging, kam ich mir wunderbar verworfen vor. Und nun saßen dort völlig unberühmte Schriftsteller und Maler zusammen, die ich natürlich anstaunte. Ich kam dann sehr bescheiden in ihre Kreise rein. Das war also die Zeit, als Trakl, die Lasker Schüler, Gottfried Benn, Franz Marc, der Kreis der Aktion von Pfemfert und der Kreis von Herbert Waldens Sturm sich dort versammelte und die Debatten von Tisch zu Tisch und von Tisch gegen Tisch gingen.
Ja, diese Art von Kaffeehausliteraten, was gar nicht abwertend klingen soll, da gibt es ja heute praktisch nur noch Rudimente. Also mir fällt im Augenblick, wenn ich jemanden nennen sollte, eigentlich nur Hermann Kästen ein.
Hermann Kästen, der ja viel später dazu kam, aber der wirklich noch zu den Kaffeehausliteraten gehörte. Nun war das ja selbstverständlich eine Kaffeehausliteratur, die ja in Frankreich besonders florierte. In Wien und in Frankreich und in Prag, das waren ja die drei Städten. also in Prag, das war der Kreis, um einen nur zu nennen, Kafka. In Frankreich, in Paris, am Montparnasse, das waren die Kreise der italienischen Futuristi und der französischen Kubist, an der Spitze zum Beispiel Picasso, Braque und so weiter. Und die Literatur, die sich damals um die herumscharte.
Apollinaire
eigentlich als das Haupt dieser ganzen Bewegung.
Und der Cocteau natürlich.
Und Cocteau. Cocteau kam damals, es gab einen kleinen Stammtisch im Café du Dôme. Wir schweifen ein bisschen von Berlin, aber das macht ja nichts. Im Café du Dôme, das eigentlich nur ein kleines Ecktabakgeschäft war. Da war ein Kreis, an dem saß der damals noch unbekannte Picasso und es kam Cocteau dazu und führte seine Freunde ein. Und ich entsinne mich noch an etwas, das Picasso alle damit amüsierte, dass er auf den Marmor mit Bleistift jeden Stil nachzeichnen konnte. Man konnte ihm zum Beispiel sagen, er solle es gotisch machen oder er solle es wie ein französischer Impressionist, also wie ein Manet, eine kleine Zeichnung machen. Er konnte alle Stilarten, das hat sich ja nachher auch in seiner Kunst gezeigt.
Wo sind die Tischer heute geblieben? Die haben doch sicherlich einen enormen
Wert. Es ist noch ein einziger in der Rotonde übrig geblieben, den hat man nachher ins Museum geschafft.
Ja, wurde denn damals in den, um jetzt wieder auf Berlin zurückzukommen, wurde denn damals tatsächlich auch im Café gearbeitet?
Es wurde eigentlich, ich möchte sagen, nur im Café gearbeitet. Es gab eine Unzahl von Schriftstellern, die wirklich nur im Café geschrieben haben.
Gehörten auch Peter Hille und
Deutschland dazu? Peter Hille, den ich nicht mehr erlebte. Peter Hille gehörte dazu, der ein intimer Freund von der Else Lasker Schule war und dann nachher hungers gestorben ist. Er hat es damals fertiggebracht, auf dem Lützowplatz verhungert zu sterben. Ja. Es gab in dieser Zeit, das möchte ich für die heutige Zeit sagen, noch nicht so viele Preise. Preiskrönungen existierten damals eigentlich noch wenig. Und man schrieb auch nicht für die große Tagespresse, wie das heute üblich ist. Ich entsinne mich, dass ich einmal mit der Lasker Schüler an ihrem Kreise, meine ich, an dem Tisch saß und ein Schriftsteller kam heran und da sagte sie, gehen Sie weg, Sie haben gestern etwas im Berliner Tageblatt veröffentlicht. Das galt schon als sehr unfein. Denn natürlich durfte man nicht so angesehen sein, dass man in irgendeiner der großen Zeitungen etwas veröffentlichte. Außerdem bekam man ja doch dafür auch noch Honorar. Und das war natürlich sehr verdächtig. Wenn zum Beispiel, wenn ich noch fortfahren darf, sagte immer wieder ein Gegenwartslyriker, der mehr als 300 Exemplare von seinem Buch verkauft, ist mir von vornherein verdächtig.
Ja, aber Ben hat ja später auch mal eine Rechnung aufgemacht, dass er mit seiner Lyrik, weiß ich, 9,50 Mark verdient habe oder so.
Ja, ja. Nein, also nachher allerdings begriff Ben das große Geschäft und das alle. Und vor allen Dingen, es packte ihn dann doch im Alter die Ruhmsucht und hat ihn meiner Ansicht nach auf eine sehr seltsame Nebenfährte geleitet, wie wir ja alle festgestellt haben.
Ja.
In seinem, wie er es nannte, literarischen Doppelleben.
Ja. Na, bei der heutigen Bohème in Berlin, soweit es sie überhaupt gibt und soweit man den Namen überhaupt anwenden darf, habe ich noch niemals Schriftsteller erlebt, die im Café arbeiten.
Nein, das ist, glaube ich, völlig abgekommen, aber tatsächlich haben ja auch sogar Balzac und Baudelaire im Café gearbeitet. Es ist für mich, wenn ich es aus einer privaten Erfahrung, ich darf mich mit diesen großen Leuten ja nicht zusammen nennen, aber sagen kann, so ist es für mich immer noch heute ein Arbeitsgebiet, das ich sehr liebe. Ich kann es nicht, wenn ich zu Hause arbeite, um etwas Persönliches zu sagen, vertragen, wenn im Nebenzimmer gesprochen wird. Es sei denn, dass mein Hund bellt, das kann ich noch aushalten. Die Neutralität eines Cafés und der Gespräche hat mir nie etwas getan. Ich habe in Paris, wie alle anderen, an Tischen gesessen, wo um mich herum diskutiert wurde von Bürgern und kleinen Spießern oder von anderen, das hat mich nie beim Arbeiten gestört. Und so hat es ja auch Josef Roth bis zu seinem Tode gehalten, in dem wirklich letzten, sagen wir, Exilscafé, das es gegeben hat, in der Rue de Tournon, dort, wo er ja auch gestorben ist. Da war noch die wirkliche letzte Exil-Bohème zusammen, ich meine jetzt die Deutsche. Das war ein Kreis von mindestens 20, 30 Menschen, die sich dort eingefunden haben, ohne allerdings eine Gruppe zu bilden.
Aber Sie hatten trotzdem einen enormen Zusammenhalt, wie mir Kästen mal sagte.
Wir hatten alle einen enormen Zusammenhalt, und zwar dank der außerordentlichen Persönlichkeit von Josef Roth. Josef Roth saß in einer Ecke und schrieb dort alle seine Romane. Wenn er von Zeit zu Zeit in die Unterhaltung eingriff der Diskussionen, so war das immer so entscheidend, dass sie die Diskussionen weitertrieben.
Herr Mehring, Sie sprachen vorhin vom Kaffee und im Zusammenhang mit Josef Roth, der heilige Trinker,
ja.
Muss man nun also eigentlich auch andere Getränke erwähnen. Ist es
in
der Bohème üblich gewesen, sich auch gelegentlich zu betrinken?
Ich will Ihnen etwas sagen, das ist so individuell gewesen, dass man das nicht entscheiden kann. Natürlich gehörten also in Frankreich zum Beispiel oder in Paris der Absinth gehörte ja so dazu, dass Verlaine als Absinth-Trinker und alle anderen Absinth-Trinker waren. Und natürlich vergessen Sie nicht, dass in Frankreich der Aperitif ein heiliges Getränk ist und dass es sowohl die Bohème wie alle anderen genossen haben. Ja. Roth, das ist ja ein anderer Fall. Roth hat ja kaum Kaffee getrunken, sondern er hat sich in der Verzweiflung, war er überhaupt beinahe Abstinenzler, erst zum Trinken entwickelt.
Ja. Aber der Zustand des Trinkens oder nach dem Trinken, der hat ihn doch eigentlich nie an der Arbeit gehindert.
Das ist das einzig Merkwürdige bei Roth. Roth trank alle möglichen Getränke, Alkoholsorten durcheinander. Und zwar so, wie ein echter Trinker gar nicht trinkt. Trotzdem blieb er von einer unglaublichen Klarheit und nicht nur seines Geistes, sondern in seiner minutiösen Handschrift, die wie gestochen war. Auch das mit dieser Hand, die scheinbar die Hand des Trinkers war, hat sich nichts geändert.
Ich möchte das eigentlich als gläserne Klarheit bezeichnen.
Als eine gläserne Klarheit, das ist ein sehr guter Ausdruck dafür.
Die Bohème damals hier in Berlin, die war ja auf die Gegend um den Zoo herum konzentriert.
Ja, sogar eigentlich wirklich nur in diesem Café des Westens.
In einem anderen Zentrum, also rauf zum Alexanderplatz oder die Friedrichstraßengegend, da hat sie sich doch kaum.
Man konnte damals nur das überhaupt als das Zentrum nehmen, nämlich das Café des Westens. Und dann hatten sie, ich glaube, in der Gegend vom Nollendorfplatz noch eine Art Kabarett gegründet. In dem Scherbart verkehrte und dessen kleine Kurzdramen, die er revolutionäre Theaterbibliothek nannte, aufgeführt wurden, die Gedichte von der Lasker Schüler vorgetragen wurden, Ben vorgetragen hat und Strakel. Aber das war sehr zwanglos und das war ein kleines Kellerlokal.
Ja, dann gab das noch, hat nichts mit dem Überbrattel von Wolzogen
zu tun. Nichts damit, es hat überhaupt nichts in dem Sinne, überhaupt mit irgendetwas dieser Art zu tun. Es war ja kein Programm.
Ja, ja. Ich entsinne mich aus den frühen 20er Jahren, dass in der Budapester Straße ein kleines Café bestand, das sogenannte Küka, das Künstlercafé.
Ja, davon habe ich gehört, aber das hatte mit uns überhaupt nichts zu tun. Es hatte überhaupt das, was man Kabarett in dieser Zeit noch nannte, nichts mit diesen Dingen, mit diesen Erscheinungen zu tun.
Nein, nein, ich will es jetzt auf die Bohème beziehen.
Ja, nicht, es war von Bohème war aber nun gar keine Rede dabei.
Nein, nein, sicher
das
nicht.
Das waren sehr nette Leute, die, so wie heute Kabaretts sind, etwas da mit einem Programm vorgetragen haben, aber mit dem hatte es nichts zu tun.
Die Vortragenden kriegten 3 Mark, glaube ich.
Ja, ja, wahrscheinlich.
Sowas nicht. Ja, und ich weiß, dass der Weinert da seinerzeit
hat. Ja, ja. Weinert, den ich sehr gut kannte, war nun allerdings überhaupt kein Bohème-Typ.
Nein, das glaube ich auch, nein.
Ja, und dann gab es noch oben im Nordwesten eine kleine Konzentration, das war aber erst später mit Ringelnatz.
Ah, ja, viel, viel später.
Ringelnatz ist
wieder eine
andere. Das war ja schon während der Nazizeit.
Ja,
der ist ja 34,
mit Ringelnatz war es etwas anderes. Also Ringelnatz gehörte selbstverständlich zum absoluten Typ der Bohème. Und das ist ein Prototyp der Bohème, einer der Originale der Bohème gewesen. Und er war ja nun in der Münchner Bohème, nämlich bei der Kathi Kobus. Ja. Die Kathi Kobus, die dicke bajuwarische Wirtin, hatte damals den Simplicissimus. Und dort trat man völlig ungezwungen auf. Das heißt, jeder, der da hinkam, von dem sie wusste, dass er irgendwann etwas geschrieben hatte, der musste aufs Podium steigen. Dafür konnte er allerdings umsonst dann eine Konsumation haben. Oder wenn er ein Maler war, dann musste er ihr ein Bild geben. Nun waren darunter immerhin ein paar ganz bekannte Leute, wie zum Beispiel Matisse, die dorthin kamen, sodass sie eine stattliche Sammlung hinterlassen hat. Und da trat nun also Ringelnatz auch auf mit seinen Gedichten. Der Name Ringelnatz war ja von ihr erfunden worden, den hatte sie ihm ja zugelegt. Und ich möchte noch etwas dazu fügen. Es gründete damals Max Reinhardt das Schall und Rauch. Das sogenannte
Kabarett.
Kabarett, er nannte es Kleinkunstbühne. Und da hatte ich angefangen, das wäre nun würde abseits führen, darüber zu erzählen. Und als ich in München war, bewegte ich damals Ringelnatz, ans Schall und Rauch zu kommen. Er wollte erst gar nicht. Unter anderem waren wir aber immerhin, also zum Beispiel ein anderer absoluter Typ der Bohème, der bei uns damals auftrat, war Klabund. Und der war natürlich ein absoluter Mensch der Bohème.
Oh, das wusste ich noch nicht.
Ja, Klabund saß nur in Kaffeehäusern. In den Münchner, er saß hauptsächlich in den Münchner und im Café Größenwahn war Klabund natürlich dabei. Klabund gehörte zu den sogenannten Asphaltliteraten. Ja. Dieses wunderbare Wort ist ja von Wilhelm II. Geprägt worden. Und Alfred Kerr war damals der Erste, der den Klabund rausstellte. Und zwar gerade, weil er einmal einen Asphaltliteraten bewundern wollte und bewundert sehen wollte. Kerr ist es zu verdanken, dass Klabund zu dem Namen gekommen ist, denn er war so unbekannt, wie es alle anderen waren, wie es die Lasker Schüler waren und wie es Trakl waren.
Ja, Herr Mehran, könnten Sie uns etwas Weiteres noch über die Kabarets und vor allen Dingen Schall und Rauch erzählen?
Sehr gerne, denn ich möchte sagen, Kabarets haben ja überhaupt nicht existiert. Ja, es gab die 11 Scharfrichter nach französischem Muster
in München.
In München, das ist also noch aus der Zeit, als es noch in Frankreich das große Kabarett gab. Denn es war ja eine französische und ein bisschen auch eine englische Institution in Deutschland. Aber wuchs es nicht richtig. Wollen Sie es... Ich weiß nicht, ob es unsere Zuhörer interessieren wird, wenn ich das Entstehen des Schall und Rauch erzähle. Max Reinhardt hatte ursprünglich mit einem Parodietheater angefangen. Das nannte er Schall und Rauch, in dem Keins und alle anderen Großen auftraten mit ihm zusammen. Nach dem Weltkrieg nahm er das große Schauspielhaus als Krönung seines Daseins und wollte zum ersten Mal in die Arena wieder gehen. Das heißt, im Zirkus Schumann. Und deswegen richtete er in Erinnerung an jene Zeit ein intimes, eine intime Kleinkunstbühne unten in den Stallungen des Schall und Rauch ein. Für allerdings nur 1200 Personen.
Das war aber rein literarisch orientiert.
Das war rein literarisch orientiert und sollte eigentlich nur ein Parodietheater werden. Er führte damals oben den Aeschylus auf und unten wollte er ein Puppenspiel als Parodie darauf bringen.
Er hat ja sehr gerne Parodien gemacht, zum Beispiel die Nestroy.
Immer wieder. Und nun hat Reinhardt damals George Gross genommen, der anfangt bekannt zu werden, um die Figurinen zu zeichnen und zu entwerfen für diese Puppen. Und er fragte George Gross, wer könnte den Text schreiben? Nun waren wir ja Dadaisten und haben uns immer gegenseitig empfohlen. Und darauf sagte er, na, das kann nur der Walter Mehring machen. Ich hatte keine Ahnung von diesen Dingen. Ich schrieb es und es wurde aufgeführt mit den besten Schauspielern von Reinhardt als Sprecher, die hinter einem der Kulisse standen und den Vorteil hatten, dass sie überhaupt nicht verstanden wurden, schon nicht in den ersten Reihen. Das ganze Publikum, das dort erschien, es waren also wirklich eine Glanzpremiere, hatte von der ganzen Geschichte nichts, denn inzwischen hatte sich auch herausgestellt, dass die Figurinen von Gross von dem unserem Monteur da, Hartfield, der ja wahrscheinlich Ihnen noch ein Begriff ist.
Ja, der Bruder von Herzfelde.
Der Bruder von Herzfelde, in Gips ausgeführt waren und also nicht beweglich waren. So dass es natürlich zu einem Skandal bei dieser ersten Aufführung kam, die da noch nicht erhöht wurde, dass wir Dadaisten uns in die erste Reihe gesetzt hatten und dagegen protestierten, gegen uns selber protestierten. Und Richard Hülsenbeck, der Dadaist, Hülsenbeck aufsprang und sagte, was ist denn das hier für eine Ordnung? Wo bleibt denn die Polizei, die uns rausschmeißt?
Ja, das ist sehr schön.
So ging der erste Abend, der erste Glanzabend vom Schall und Rauch in die Brüche. Trotzdem führte es Reinhard weiter und von nun ab bekam also ich zunächst erstmal von Reinhard Aufträge, Chansons zu schreiben. Ich war besonders dazu geeignet, weil ich das nicht wusste, was das ist. Ich hatte mich darum noch um diese Form nicht gekümmert. Er fand also eine Form des Chansons, die nachher ein bisschen allzu populär geworden ist. Nicht damals. Das, was man das Berliner Tempo, den Berliner Tempo-Song nannte. Ja, ja. Nun möchte ich noch eine kleine Sache dazu sagen. Es hatte aber doch immerhin den Erfolg, dass das Publikum dagegen protestierte und das Berliner Tageblatt, das damals bedeutendste Organ, in einer Kritik mich lobte als Produkte einer Gehirnerweichung. Und insofern hatte ich doch immer etwas dazu beigetragen.
Wer war denn der Kritiker?
Das weiß ich nicht mehr. Es war bestimmt ein ganz anonymer Kritiker, der nur mit seinen Initialen zeichnete.
Ja, und das würden Sie sagen, war so etwa der Ausklang der Bohème.
Es war der Ausklang der Bohème, weil tatsächlich dort die dort Mitwirkenden, also außer den Schauspielern von Reinhard, aus der Bohème wirklich auch kamen. Ja. Und ich Ihnen ja sagte, dass zum Beispiel Klabund und Regelnatz die Mitarbeiter waren. Es war noch Tucholsky dabei, der natürlich damals sehr populär war, aber Pucholsky, den ich sehr gut kannte, war absolut kein Bohème-Typ. Er erschien auch nie in einem Café. Die Bohème, ich meine in dem Sinne, Bohème passte eigentlich nicht zu ihm.
Gehörte Arno Holz eigentlich auch dazu?
Nein, Arno Holz schon gar nicht mehr, in dem Alter dann schon gar nicht mehr. Also Arno Holz hatte sich völlig zurückgezogen und zeigte sich überhaupt nicht mehr. Der allerdings früher mal ein Bohème-Typ gewesen war.
Arno Holz gehört eigentlich in die Zeit des Beginns der Berliner Bohème mit hinein.
Das ist der Beginn der Berliner Bohème, das ist eigentlich Arno Holz. Ein bisschen früher, denn das Café des Westens hatte schon vorher existiert, fing es damit an, dass Laforgue, der große französische Naturalist, nach Berlin kam. Und es war der erste Walt Whitman-Prophet überhaupt, der erste, der Walt Whitman in Frankreich und in Berlin und in Deutschland bekannt machte und gleichzeitig, obwohl er ein absoluter Bohème-Typ war, der Vorleser am Hofe Kaiser Friedrichs war und dessen Gattin dadurch unterhielt, dass er ihr jeden Tag eine literarische Vorlesung hielt.
Also Englisch, ja.
Ja. Denn natürlich, er sprach ja ebenso fließend Englisch, wie er Deutsch gesprochen hat. Das ist allerdings also lange vor meiner Zeit. Und mit Laforgue war noch Arno Holz zusammen, sodass sich da diese Reihe fortsetzte.
Ein wesentliches Merkmal ist eben diese Konzentrierung auf einen Ort sozusagen. Heute gibt es das nicht mehr.
Ich glaube, es gibt es heute nirgends mehr. Also in England hat es ja nur sehr bestimmte Kreise gegeben, der Georgians, das waren, glaube ich, die letzten, die wirklich noch zu dieser Bohème gehörten. Es gibt noch ein paar Bohème-Cafés, nicht da, wo man sie heute vermutet, nicht in Chelsea. Es gibt noch ein paar Bohème-Kreise. Es gibt es in Amerika hat es ja das nie gegeben, außer in San Francisco. In Frankreich ist in Paris, das ich nun am längsten kenne, weil ich dort 20 Jahre gelebt habe, ist es völlig aus. Es gibt keine Bohème mehr. Es gibt es auch nicht mehr. In Rom ist die Bohème verschwunden. Ich könnte sagen, ich habe noch einen Ansatz dazu, soweit ich es von einer sehr kurzen Reise bemerkt habe, in Athen gefunden. Es gibt noch in Athen eine kleine Bohème. Aber da nun überhaupt die Bohème eine sehr orientalische Einrichtung geworden ist und gewesen war und eigentlich sich ja, wie wir vorhin sagten, aus dem Kaffeehaus entwickelt hat, so ist es nicht sehr verwunderlich, dass da noch etwas, ein Ansatz dazu besteht. In Wien gibt es das also auch nicht mehr. Es ist, und in Prag schon gar nicht.
Herr Dr. Fuchs, Sie sind von Beruf Diplomat. Diplomat und die Bohème, das sind eigentlich zwei Gebiete, die nicht recht zueinander passen. Wie sind Sie zur Bohème gekommen, vor allem auch zu der in Berlin? Aber ich weiß nicht, ob in Berlin Ihre erste Beziehung zur Bohème entstanden ist.
Nein, also Diplomat bin ich nicht von Beruf, vielleicht auch nicht von Berufung. Ich bin's geworden und ich bin's gewesen. Und jetzt bin ich im Ruhestand und da hat meine Unruhe erst angefangen. Vielleicht ist es gar kein Gegensatz. Vielleicht ist eine Antwort die, les extrêmes se touchent. Ich bin aus einem rein bürgerlichen, man nannte das früher einem saturiert bürgerlichen Milieu. In der Familie waren nur Juristen und Kaufleute. Das ist rein bürgerlich gewesen. Ich machte mit knapp 18 Jahren mein Abiturientenexamen und hatte den Wunsch, nach dem, was ich gehört habe, nach München zu gehen. Und mein Vater hatte nichts dagegen, ich kam nach München. Und da fing vielleicht das an, nicht Beruf, sondern Berufung, da die, Thomas Mann hat einmal gesagt, die lasterhafte Lust des Gegenteils kitzelte ihn. Also da fing ich vielleicht den ersten Kitzel der lasterhaften Lust des Gegenteils an. Ich wohnte in der Theresienstraße und ein Freund, der schon ein Semester in München studiert hatte, der sagte eines Tages, hör mal, wir müssen mal rübergehen in das Café Stefanie, das ist um die Ecke rum, das ist ein Künstlercafé, da wirst du die richtigen Münchner Künstler, die Münchner Bohème sehen. Wir gingen da rein und der erste Besuch, obgleich der fast 60 Jahre jetzt zurück ist, ist mir unvergesslich geblieben. An einem Marmortisch saß uns gegenüber, die anderen Tische waren sehr wenig besetzt, etwas Schwarzbehaartes. Man sah einen kolossalen schwarzen Haarschopf und da erhob sich ein blasses Gesicht, kaum wasserblaue Augen. Wir saßen da in der Nähe mit einem schwarzen Bart und da flüsterte mir mein Freund zu, das ist der Erich Mühsam, das ist ein Anarchist. Der skribbelt da rum schon seit Wochen. Was macht er denn? Nun, der macht ein anarchistisches Manifest oder so. Also zu dieser Zeit, da gab es noch gar keine Kommunisten. Ich kam aus Schlesien, da hatte man gehört, dass der Kaiser Wilhelm gesagt hat, die Sozialdemokraten, das sind die vaterlandslosen Gesellen, das ist so das Schlimmste, was es gibt, nicht wahr? Die dulde ich nicht und die werde ich zerschmettern. Und dann gab es die Anarchisten, von denen wusste man nur, dass sie meistens in Russland sind und Bomben werfen und die schöne Königin Elisabeth von Österreich ermordet haben. Und so ein Mann war der Erich Mühsam. Dann ging die Tür auf und rein kam ein großer, mächtiger Mann mit einer roten Weste und ein Bulldoggengesicht, ein Riesenmonokel in dem linken Auge. Und mein Freund sagte mir, das ist der Roda Roda. Sag ich, wie? Roda? Sagt er, nein, Roda Roda, der heißt zweimal so. Das ist ein österreichischer oder ein ungarischer Offizier, das ist ein ganz großer Bohemier. Dann kam ein blasses Mädchen rein, das war die Claire Waldorf, die dort ein Gastspiel gab in einem Münchner Bierrestaurant. Und da ist mir das auch unvergesslich, die schmetterte ein Lied, das damit anfing, wenn ich auf die Straße gehe, ich mir alle Mädchen ansehe und das Schönste sind die wenigstens, die müssen lang und fein, aber gerade müssen sie sein oder so ähnlich, nicht wahr? Aber das kam nicht an. Es gab hier natürlich das Überbrettel noch, das Überbrettel lebte ja noch. Und zwar in der Türkenstraße war ein großes Lokal, das nannte sich Tonhalle, weil auch manchmal Konzerte da gegeben wurden. Und das war der Ort, an dem Ehe er Ernst von Wolzogen und Frank Wedekind und die Maria Delva, die habe ich alle noch gesehen, die trugen also kurze Gedichte vor oder sangen schwermütige Lieder. Das war also auch eine Berührung mit der damaligen Münchner Kunst. Es war vielleicht nicht ganz, was man später Bohème nannte, aber es war auch nicht die große Münchner Kunst. Die bleibende Berührung mit der Bohème kam aber dann während des einjährigen Jahres in dem Simplicissimus der Kati Kopus. Also das war das Jahr 1910, 1911. In der Türkenstraße war die dicke Kati Kopus, die dieses Lokal der Simplicissimus aufgemacht hatte. Und da gingen wir regelmäßig hin, hatten da eine Art Stammtisch in der einen Ecke. Und da lernten wir die Künstler kennen. Und da ist einer nur in der Hauptsache zu erwähnen, das ist Joachim Ringelnatz. Ringelnatz war damals wirklich richtiger Bohemian, noch nicht arriviert. Es gab noch nicht den Kuddel-Daddel-Du, sondern er war blass und saß da und man sagte, wie ein junger Adler sitzt er da. Und die Kati Kopus entlohnte ihn damit, dass sie ihm Bowle zu trinken gab, von der er also dauernd ein Glas nach dem anderen trank. Und wenn er Hunger hatte, bekam er eine Art Gulaschsuppe. Das waren die beiden Gerichte, also das eine Gericht und zum Trinken Bowle und Gulasch.
Sie sagen, Herr Dr. Fuchs entlohnte ihn.
Ja.
Wofür?
Ja. Sie werden überrascht sein, aber ich nehme es auf jeden Eid heute noch für drei Gedichte, die er unvergesslich da vortragen musste. Und zwar war es immer gegen 10 Uhr, da stupste ihn die dicke Kati Kopus auf das kleine Podium. Er stellte sich dahin, blass und etwas traurig in die Gegend und fing damit an mit den zwei Ameisen. Ich kenne es heute noch, ich könnte es selbst sagen. Er stand da und sagte, es waren mal zwei Ameisen, die wollten von Hamburg nach Australien reisen. Und als sie kamen auf die Flottbecker Chaussee, da taten ihnen schon die Beine weh und da verzichteten sie weise auf den letzten Teil der Reise. So will man oft und kann doch nicht und leistet dann recht gern Verzicht. Und dann stand er da mit den Händen in Hosentaschen und sah so verloren in die Gegend, dass wir alle spürten, das ist der Verzicht auf die Ideale, die man so gehabt hat. Dann wurde gerufen, nun und weiter. Da zuckte er die Achseln und sagte mit müder Stimme das zweite Gedicht. Es war einmal ein männlicher Briefmark. Männlicher Briefmark, gut. Den hatte eine Prinzessin beleckt und das hatte ihm sehr geschmeckt und er wollte sich ihr erkenntlich erweisen, aber da musste er schleunigst verreisen und so wollte er vergebens. Das ist die Tragik des Lebens. Und da brach uns das Herz, weil der Mann so traurig da war und die Tragik des Lebens uns alle erfasste. Dann ging er runter und setzte sich zu uns und redete uns mit Herrn Leutnant an und wir bestellten ihm Hürden noch etwas zu essen. Und es war eine ganz große Freundschaft da, bis aus dem Publikum Stimmen wie Friedrich der Große wurde gerufen. Verstanden das nicht? Er schüttelte den Kopf, Ringelnatz. Schließlich kam die Kati Kopus und sagte, los. Er stellte sich also nochmal hin, auch unvergesslich, Sie sehen, heute nach 60 Jahren ist das noch wörtlich einem geblieben. Er sagt also, auf vielfaches Verlangen, die Schnupftabaksdose, aus dem Englischen, the Schnupftabaksdose, französische Ausgabe La Schnupftabaksdüse. Dann holte er Atem und sagte, es war mal eine Schnupftabaksdose, die hatte sich Friedrich der Große selber geschnitzelt aus Nussbaumholz. Darauf war sie natürlich sehr stolz. Da kam ein Holzfunk gekrochen, der hatte Nussbaum gerochen, machte sich heran und wollte zu bohren anfangen. Und da erzählte ihm die Schnupftabaksdose lang und breit von Friedrich dem Großen und seiner Zeit. Und er war sehr sparsam, der König, aber er war auch generös. Da aber wurde der Holzfunk nervös und er sprach, indem er zu bohren begann, was geht mich Friedrich der Große an? In diesem Moment sahen wir uns an mit einem Blick, ob das nicht gegen die monarchistische Auffassung. Wir hatten doch, da wir waren königlich-bayerische Feldadleristen und im Kriege dem deutschen Kaiser unterstellt. Also, aber das Publikum, das reagierte sehr und klatschte ihm Beifall. Diese drei Gedichte hatte die ganze Saison hinterher nacheinander Tag für Tag vorgetragen und war zu nichts anderem zu bewegen. Nach München ging ich, war ich schon Referendar und wurde zur Staatsanwaltschaft nach an das Landgericht 3 in Berlin versetzt. Da wiederholte sich oder da intensivierte sich meine Beziehung zur Kunst und auch durch einen merkwürdigen Wille des Schicksals, ich will gar nicht sagen eine Ironie, ich wurde dem Staatsanwalt Steiner zur Ausbildung zugewiesen. Und der hatte in dem Landgericht 3 in Berlin die Abteilung Kultur, Kunst, Literatur, also das, was mich besonders interessierte. Interessant war in meinem Senat dann zwei folgende Prozesse, nämlich der eine gegen Kerr und der andere gegen Gottfried Benn. Kerr hatte ihm in seiner Zeitschrift Pan, die Kerr damals herausgab, Raum gegeben und auch da, weil das einen solchen Eindruck auf mich machte, unvergesslich war das Gedicht der Anklage gegen Benn, das mit einer Stirn, die Traum und Angst zerfraßen, mit einem Körper, der verzweifelnd hängt an einem Seile, das ein Teufel schwingt, so zieht er durch die blanken Asphaltstraßen. Verschweinte Kerle, die die Straße kehren, verkohlen ihn. Da grölt er arienhaft, ja, 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 die Leute haben Kraft, mir wird ja nie ein Weib gebären, mir je ein Kind. Der Mond hängt wie ein Schleim an ungeheuer nachtendem Velour. Ihn ängstigt's, Darmverschlingungen, Schmerzen, Sterben, Zuhältermesser und die großen Hunde. Dieses Gedicht also stand unter der Überschrift Berlin bei Nacht. Und da hatte sich der Magistrat dagegen gewendet, dass Berlin auf diese Weise heruntergezogen wurde. Ein zweites Gedicht von Benn, dem größten, feinsinnigsten Lyriker, das auch Gegenstand der Anklage war, ging so: Der einsame Backenzahn einer Dirne, die unbekannt verstorben war, trug eine Goldblombe. Die anderen Zähne waren wie auf stille Verabredung hin allmählich ausgegangen. Den aber schlug der Leichendiener sich heraus, versetzte ihn und ging dafür tanzen. Denn, sagte er, nur Erde soll zur Erde werden.
Ich bewundere Ihr Gedächtnis. Ach
so. Kerr wurde nicht weiter verfolgt und Benn wurde mit einer Geldstrafe belegt. Er legte Berufung ein und was dann daraus geworden ist, das ging dann ans Kammergericht und da habe ich nichts mehr darüber gehört. Das war also meine amtliche Tätigkeit. Dann aber außeramtlich, ich wohnte in der Kleiststraße, war da meine Beziehung zum alten Kaffee des Westens.
Dem Kaffee Größenwahn.
Ja, das hieß Kaffee Größenwahn. Und das war damals auf der Höhe. Aber, jetzt bitte ich zurückzudenken. Das Kaffee Größenwahn war an der Ecke, fast ganz an der Ecke der Joachimsthaler Straße. Nebenan waren noch zwei andere Cafés, das Englische Café und das Prinzesscafé, die später verschwunden sind. Diese drei Cafés hatte jeder damals ihre eigene Note. Das Wirtli Bohemien Café war das alte Café des Westens, das Café Größenwahn. Dort waren die kleinen Marmortische und die waren meist, in den Händen, jedenfalls die Tische an der Wand, von Künstlern, die sich da zusammengefunden haben. Wenn da ein Mann wie ich hereinkam, da kam und sich an so einen Tisch, wenn noch niemand da saß, setzen wollte, da wurde man von dem Tisch verjagt durch den kleinen, buckligen Richard. Das ist der berühmte Richard, der rote Richard, ein buckliger Mann, der ein in deutlicher, vielleicht höflicher, aber sachlicher sagte, hier können Sie nicht sitzen, das ist ein Tisch, ein Künstlertisch, und sagte, die Bürger, für die sind andere Tische da. Also,
gewissermaßen Dauerparkplätze.
Ja, es waren Dauerparkplätze für die Künstler und die Bürger, die sich durch ihr Gehabe, durch ihre Kleidung, durch die Bohemians sahen in der Tat so ähnlich aus, wie es der Murger uns überliefert hat, mit Bärten und salopp gekleidet, die Bürger wurden nicht zugelassen. Und dort gab es eben auch es waren zwei Kategorien, die Bürger und die Künstler. Die Bürger, die waren eben nicht geradezu verachtet, aber es lag doch eine gewisse Herabwürdigung in dieser Bezeichnung und die konnten nur wettmachen, dadurch, dass sie eben Kapitalisten waren. Und dann selbst von den unbekannten Künstlern an dem Tisch mit der berühmten Bemerkung nur, gib mir mal eine Kaffeemark, nicht wahr? Da wurde man besteuert und wenn man eben die Kaffeemark lose hatte, da wurde man allmählich geduldet. Nicht nur so, dass man sich einkaufte. Ich kam an einen Tisch, an dem ich dann als Hospitant oder als Outsider oder nennen Sie es jetzt diplomatisch, würde man sagen, als assoziiertes Mitglied, nicht wahr, wie bei der EWG, also zugelassen war. Und das war durch einen jungen Mann, den ich in einer Gesellschaft mal vorher am Kurfürstendamm in einer Familie kennengelernt hatte. Der nannte sich Hans-José Refisch. Ein schlanker, großer Mann, 1912, der Sohn eines Professors Refisch, der ein sehr bekannter Frauenarzt und ein sehr vermögender Mann war und im Grunewald eine Villa hatte. Hans-José studierte Jura und stand kurz vor seinem Referendar und war aber doch, fühlte sich berufen zum Schriftsteller. Und damals schon sagte er, er wird Dramatiker werden. Hans-José Refisch führte mich bei dem Tisch ein, der war da schon als ordentliches Mitglied zugelassen. Und an diesem Tisch also saß dann noch ein reizender Maler, Maxim Frey, der hatte den Kubismus nach Berlin gebracht. Der erklärte uns, was der Kubismus ist, dass es analytischen Kubismus gibt und dass es noch anderen Kubismus gibt, dass man also in Bilder nicht nur von außen sieht, sondern dass er malte innere Porträts. Die auffallendste Persönlichkeit an dem Tisch, also Type hat man damals gesagt, das war eben der Maxim Frey. Und der konnte direkt aus Murges La Bohème zu uns gekommen sein. Ein Mann von etwa 25 Jahren war er damals, groß, schlank, brünett mit einem Kinnbart. Aber das hübsche Gesicht und das blieb weiter gesund und jugendlich aussehend. Eines Tages, da komme ich durch die Drehtür des alten Café des Westens und da stürzt mir der Maxim Frey in höchster Erregung entgegen. Und er zieht mich an da einen Nebentisch ran und sagt, hör mal, gut, dass du kommst, du musst mir helfen, nur du kannst mich retten. Ich bin da in einen ganz schwierigen Rechtsfall hineingeraten, meine ganze Existenz. Also, du bist doch ein großer Jurist, sagte ich ihm, hör mal, ich war damals erst Kammergerichtsreferendar, ich sagte ihm, ich bin da Kammergerichtsreferendar, die letzte Station vor dem Assessor, sagt er, großartig. Er jubelte das gerade zu Kammergerichtsreferendar, das ist doch was, da kannst du also doch das ganze bürgerliche Recht. und trotz seiner Aufregung war da eine Geringschätzung dieses Wortes bürgerlich bei dem Recht nicht zu überhören. Also hier ist, und dabei drückt er mir dann eine braune Tüte in die Hand, die sich also komisch so mit lockerem Inhalt hat, die sich so angefühlt. Ihr nennt doch das ganze Aktenpaket. Hier ist das ganze Aktenpaket. Also das drückte er mir in die Hand und sagt, ich bin da vorgeladen, das ist also ein ganz schwieriger Rechtsfall, jetzt setz dich hin. Also ich setzte mich damals hin, machte die braune Tüte auf und da waren da ein paar zusammengeknüllte Papierstücke drin. Rechnung, Monatsmiete von 8 Mark stand auf der einen drauf, das weiß ich ganz genau noch, für ein Atelier, dann ein Mahnzettel. Und dann eine Klagedrohung und schließlich eine Vorladung, ganz richtig, auf ein Formular, zu einem Termin vor das Amtsgericht Berlin-Mitte zur Verhandlung von einer Klage, die der Bäckermeister Nitschke, das war also gegen den Kläger, gegen den Maxim Frei, Kunstmaler und Beklagter, erhoben hatte auf sofortige Räumung des Hauses. Wegen, also ich erinnere mich genau noch daran, wegen mietswidrigen Verhaltens. Der Bäckermeister Nitschke, das war ein Mann, der nannte sich Bäckermeister außer Diensten. Und das war der reizendste Berliner, der urwüchsigste Berliner, den ich da je erlebt hatte. Der sagte, an dem Geld, das sind rückständig waren, das damals 48 Mark, da sei ihm im Grunde gar nichts gelegen. Aber der Künstler habe ihn gekränkt und verhöhnt. Seine Mahnschreiben, die hat er nicht beantwortet. Und da ist er einmal zu ihm raufgegangen, also er, der Nitschke, zu dem Künstler ins Atelier. Und da hätte man einen Vergleich geschlossen, nämlich der Maxim Frei hätte ihm angeboten, er wird sein Porträt malen. Und damit war der Bäckermeister einverstanden, er sagte, er wollte das seiner Frau schenken, sein Porträt. Und da hat er ihm auch gleich gesessen, vielleicht eine Viertelstunde lang. Und dann hat ihm der Maxim Frei gesagt, na, also der Entwurf ist fertig, er wird das Bild ausführen und er wird es ihm am nächsten Tage wird es ihm runterbringen. Und tatsächlich am nächsten Tage hat es ihm auch runtergebracht. Und da greift der, das ist eine Szene, die ich nicht vergessen kann, der Nitschke hinter sich und rollt da eine Rolle auf und sagt, das soll mein Porträt sein. Und diese Kleckserei, so ein alberner Schinken, nein, das geht über seine Hutschnur und das sei ja glatter Hohn und das endet das Mietsverhältnis sofort. Und auf dem Bilde, da waren also rote, gelbe und grüne Dreiecke zu sehen und zwei braune Kreise und vielleicht noch ein schwarzer Winkel und die gingen alle ineinander über und haben sich überschnitten. Also ganz offensichtlich die kubistische Analyse der nitzkischen Innenansicht, sein Seelenbild. Und jetzt geschieht ein Wunder. Ein Erlebnis, das ich nie vergessen werde. Als Richter fungierte ein junger Gerichtsassessor, der sehr ernst auf war, damals schon mit einer großen Hornbrille, mit den vorgezogenen Augenbrauen sieht er sich ernsten Gesichtes das Kunstwerk an, rückt seine Brille zurecht, lehnt sich zurück, lehnt sich wieder vor, betrachtet es weiter, sieht nochmals auf das Bild und ich denke mir, jetzt wird er gleich den Kopf schütteln. Aber nein, der Mann schüttelt nicht den Kopf, im Gegenteil, er nickt mit einem gewissen wohlwollenden Ernst dem Bild zu. Und dann verkündet er, und dies von Amts wegen, also als Richter damals, dass dieses Gemälde doch im höchsten Maße interessant sei. Er sagt also, er hat auch schon mal gehört, das nennt man jetzt Kubismus, eine neue Richtung, also der sagt mal eine große Zukunft voraus. Das ist ja, er selbst bekennt, sagt, ich bin Kunstliebhaber, natürlich nur außeramtlich, aber er ist bereit, als Privatmann dieses Bild also jederzeit zu erwerben. Und da sagte ich, nun, Herr Gerichtshof, wo würden Sie dafür 20 Mark? Dafür zahle ich ohne weiteres 20 Mark. Ja, vielleicht auch 50 Mark. Oder 50, weil Klagegegenstand waren ja 48 Mark. Ja, 50 Mark auch, das kann mal später sehr wertvoll werden. Und da spüre ich meine Chance gekommen und aus dem Vokabularium unseres Stammtisches, da fliegen mir die Worte zu, mit denen ich die hohe künstlerische Auffassung des Gerichts bestätigen darf. Ich weise auf das Kompositorische des Gemäldes hin und auf den fühlbaren Ausdruck des analytischen Kubismus. Und Herr Nitschke erklärt, naja, also dann würde er vorläufig mal die Klage zurückziehen. Nicht wahr? Im alten Café des Westens wird dieser Sieg der Kunst und des Rechts über das Banausen und Bürgertum gebührend gefeiert und mit großer Geste überreicht mir Maxim Freie eine Zeichnung, die gleichzeitig mein Totemtier und mein eigenes Wesensbild in analytischem Kubismus zum Ausdruck bringt. Als ein, wie er sagt, in seinem Werte unschätzbares Honorar. Im Café des Westens an unseren Tisch kamen damals noch ganz hervorragende Leute. Ich erinnere mich genau, eines Tages kam der dicke, große, massige Däubler, Theodor Däubler, mit einem Paket unter dem Arm und das waren die ersten Gesänge seines Nordlichtes. Die las er uns davor und auch da, unvergesslich, da im ersten Gesang erklärte der Däubler, dass der Urlaut der Menschheit, der aus Ägypten stammt, wo doch wahrscheinlich wenig Nordlicht zu sehen ist, das ist Ra gewesen, geschrieben R-A-H. Also wir sagten dann alle Ra, Ra, aber halb im Ernste und halb im Scherz. Manchmal sah man durch das Café Kerr mit seinem Freunde Klabund, den er da verteidigt hatte, nicht wahr? Kerr mit einem maßlos snobbischen, hochmütigen Gesicht und der ging dann raus mit Klabund zusammen, nachdem er da also gesehen hat, dass kein Menschen, die für ihn in Frage kommen, in dem Café des Westens ist, in das englische Café, das fast nebenan war. Da ging ich auch manchmal hin. Da saßen schon arrivierte Leute und unvergesslich mir das Bild von Franz Bley. Franz Bley, der damals schon das Bestiarium geschrieben hatte, also das war das erste Bestiarium, ein späteres hat ja dann Jens Rehn geschrieben, der saß da mit einer großen Hornbrille und stierte dauernd abwärts ins Wesenlose, schräg runter. Und man dachte erst, er sieht da in sich selbst rein und der Kopf war nur gesenkt, bis man dahinter kam, dass der große Franz Bley, manchmal nickte er, nur nach den Fesseln von Mädchen sah. Und wenn er da eine halbwegs annehmbare Fessel sah, da war sein Blick gebunden. Und nun waren die Mädchen, die waren ja damals mehr Allgemeineigentum, man lernte die auch kennen und indiskret waren sie auch. Die erzählten einem dann, dass eben Franz Bley ein großer Gentleman wäre. Der wäre also so vornehm, er nehme einen mit nach Haus und da wäre es immer halb dunkel. Und dann täte er nichts, als dass er die Fesseln ansieht und auch manchmal bestreichelt etwas. Das Licht, das ginge dann aus, aber er täte einem gar nichts. Und dann zahle er wirklich gut. Oder so. Das ist also vielleicht etwas obszön, aber das ist die Erinnerung an Franz Bley.
Erinnerung an die Berliner Boheme in der Weimarer Republik. Im Gespräch mit dem Rias blickten Walter Mehring und Walter Fuchs 1966 auf bewegte Zeiten zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts zurück, nicht nur in der deutschen Hauptstadt. In der kommenden Woche geht es um ein berühmtes Buch. Am 25. April jährt sich sein Erscheinen zum 300. Mal. Seither träumen nicht nur Kinder von Robinson Crusoe und seiner einsamen Insel. Daniel Defoe hat diese Träume 1719 angeregt. Ich hoffe, Sie zu diesem Thema wieder begrüßen zu können. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.